an einen Unterteufel, heißt ein Buch von C.S. Lewis. Da bringt ein Oberteufel einem Unterteufel bei, wie er am besten verhindern kann, dass die Menschen an Gott glauben. Und eine wichtige Methode ist die, die Menschen auf die Vergangenheit und die Zukunft zu orientieren, um sie so von der Gegenwart abzulenken. Weil ja die Gegenwart die einzige Zeit ist, in der man mit Gott in Berührung kommen kann. Ich meine, wenn du schon Christ bist und mit Gott gute Erfahrungen gemacht hast, ist das ja schön. Und wenn du vorhast, auch noch für den Rest deines Lebens mit Jesus zu leben, ist es noch schöner. Aber deine guten Erfahrungen von früher und deine Pläne für später, die haben ja nicht allzu viel zu bedeuten für dein Leben jetzt. In einer alten Mühle, da habe ich mal einen Müllerspruch gelesen, der hieß, die Mühle dreht sich nicht mit dem Wind von gestern. Also die Frage ist, wie stehst du jetzt zu Gott? Welche Rolle spielt er jetzt in deinem Leben? Du, das wäre nicht das erste Mal, dass einer in den Gottesdienst geht und schiebt sich so sein Kissen oder die Jacke unter den Hintern und kuschelt sich an die Freundin und denkt, na, lassen wir reden, mal sehen, kommt wieder eine der üblichen Predigten. Und auf einmal springt dich ein Wort aus der Bibel an wie so eine Katze aus dem Sack und du merkst, Mensch, hier geht es um mich, das betrifft doch mein Leben jetzt. Ich erzähle euch jetzt von einem Gottesdienst, der sich ganz normal und gemächlich abspulte, wie so eine abgelaufene Schallplatte. Bis plötzlich an einer Stelle, wie wenn so der Tonarm mal durch eine Erschütterung hochschnipst, auf einmal die ganze Gemeinde hochschnipste, wie von der Tarantel gestochen. Der Bericht darüber, der steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 4 und der Gottesdienst, der fand statt in Nazareth. Das ist die Stadt, wo Jesus aufgewachsen ist. Ihr wisst ja, wie das ist, in so einem kleinen Nest. Jeder kennt jeden. Jeder kennt natürlich auch Jesus, den Sohn vom Zimmermann. Jahrelang haben sie den alle gesehen, wie er auf dem Marktplatz mit den anderen in kurzen Hosen rumgehuppt ist und Fußball gespielt hat. Vielleicht gab es sogar eine Stelle draußen am Schulhof, wo er an die Mauer so ein paar Mellen rangekritzelt hat. So wie ich das als Kind gemacht habe. Also mein Schulweg, der führte mich durch sogenannte Stinkegessel. Da waren links und rechts Schweineställe und die quiekten immer da drin. Und das hat mich animiert. Ich habe da so gegen mir unsympathische Zeitgenossen als unholder Jüngling üble Sprüche an die Wand da gekritzelt. Sprühdosen haben wir damals noch nicht gehabt. Und als ich dann Jahrzehnte später als erwachsener Mann wieder mal durch dieses Gessel durchging, da habe ich also mit tiefer Rührung Reste meiner frühkindlichen Wandmalereien noch entdecken können. So ist das eben, wenn man nach längerer Zeit mal wieder in sein Heimatdorf zurückkommt. Jesus war eine Weile weg gewesen, ist wieder mal zu Hause. Bei Muttern, es gibt sein Lieblingsessen, weiß nicht, Apfelmus mit Kartoffelpuffer oder was, wie üblich. Am Feiertag gibt es Gottesdienst, wie üblich, er trabt mit, setzt sich brav auf den Platz, auf dem er schon immer gesessen hat, wo noch unter der Bank so der Kaugummi aus der Konfirmandenstunde klebt. In letzter Zeit ist Jesus in den Nachbardörfern rumgelaufen, hatte dort gewaltige Reden gehalten, großen Eindruck auf die Leute gemacht. Aber hier in Nazareth, da ist er kein Fremder, der irgendwie Aufsehen erregt, der ist keine Attraktion, kein Star. Hier ist er ein schlichter Mitbürger, weiter gar nichts. Und es ist auch weiter nichts Besonderes, dass er im Gottesdienst die Rolle des Lektors übernimmt und aus der Bibel vorliest, dieses Recht, das hat jeder. Und von diesem Recht macht eben auch der Bürger Jesus Gebrauch. Bis dahin ist ja noch gar nichts Auffälliges, aber jetzt geht es Schlag auf Schlag. Jesus verlangt, dass man ihm zum Vorlesen die Rolle des Propheten Jesaja reicht. Das ist schon mal ungewöhnlich, weil nämlich am Schabbat normalerweise nicht aus den Propheten, sondern aus der Tora vorgelesen wird. Was Jesus macht, entspricht also nicht der liturgischen Ordnung. Ist gegen den verordneten Predigtplan. Schon werden die Leute stutzig. Was ist denn jetzt los? Was macht denn der jetzt hier? Jesus klappt das Jesaja-Buch auf, an der Kapitel 61, und liest jetzt vor, Moment, der Geist des Herrn ist bei mir, darum, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollen, und den Blinden, dass sie sehend werden, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Jesus klappt das Buch zu, gibt es dem Kirchendiener und setzt sich hin. Hinsetzen bedeutet, jetzt will er reden, lehren, die Schrift erklären. Und jetzt machen alle seine Klassenkameraden und Freunde und der Schuster von nebenan und die Frau Meier und die Arbeitskollegen, die machen alle große Stielaugen. Vers 20 heißt es da hier, alle Augen richteten sich auf ihn. Und jetzt fällt ihnen ein, dass Jesus doch in der letzten Zeit in den Nachbardörfern als Redner aufgetreten ist. Und jetzt erwarten sie, dass er ihnen auch mal eine schöne Rede hält. Jetzt soll er doch mal zeigen, was er drauf hat. Und es erfasst die Leute so eine Art Lokalpatriotismus. Guck doch mal, was aus unserem kleinen, schönen Jesus geworden ist. So wie manche Dresdner sagen, guck doch mal, der kleine Deo, was aus dem geworden ist. Früher hat er auf der Weide die Kühe angeplägt, jetzt plägt er die Leute in der Kirche an. Aber im Gegensatz zu mir, der ich hier eine knappe halbe Stunde predige, hielt Jesus nur eine Kurzpredigt. Der sagt nur einen einzigen Satz, aber der hat es in sich. Und als er den raus hat, da explodiert die ganze Versammlung. Also, nachdem Jesus aus dem Propheten Jesaja vorgelesen hat, der Geist des Herrn ist auf mir, um zu predigen. Den Blinden, dass sie sehend werden, den Gefangenen, dass sie frei werden und so weiter. Und als sie alle mit Teetassen großen Augen ihn anstarren, da sagt Jesus, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Rums aus, basta, Amen. Das war die ganze Predigt. Ein paar Sekunden ist donnernde Stille und dann bricht der Tumult los. Den guten Leuten von Nazareth fängt an zu dämmern, was der Mann da eben gesagt hat. Der hat gesagt, was der Prophet Jesaja angekündigt hat, worauf ihr jahrhundertelang gewartet habt, das ist jetzt vor euren Ohren erfüllt. Der Mann, von dem der Prophet Jesaja geredet hat, der bin ich. Seht ihr, das ist der Moment, vor dem der Teufel solche Höllenangst hat. Der Moment, wo es einem gelingt, sozusagen die liturgische Wattemauer zu durchbrechen und schlagartig klarzumachen, das, was hier in der Bibel steht, das gilt jetzt, heute. Und was denkst du, was die jetzt in der Hölle für einen Schiss haben? Weil die fürchten, dass einige von euch kapieren, dass das, was in der Bibel steht, heute für dich gilt. Also, was steht hier? Jesus sagt, Gott hat mich auserwählt, das Evangelium den Armen zu verkündigen. Wenn man mal nachguckt im Alten Testament bei Jesaja 61, was da wirklich steht, da steht nämlich ein ganz anderes Wort. Da steht nicht Arme, sondern Elende. Den Elenden wird eine gute Nachricht gesagt. Das Wort Elend, das bedeutet ursprünglich so viel wie Ausland. Das ist also eine Ortsbezeichnung. Und erst später wurde das Bezeichnung für einen Zustand. Unsere Heimat ist bei Gott im Vaterhaus. Und ein Mensch, der die Verbindung zu Gott verloren hat, also ohne Gott lebt, das ist der Mensch im Ausland, im Elend, im Unglück. Das ist der sündige Mensch. Und auch das Wort Sünde war ursprünglich eine Ortsangabe. Der sündige Mensch ist von Gott abgesondert, eben getrennt. Im Ausweis des sündigen Menschen, da steht unter der Rubrik Familienstand die Bezeichnung geschieden. Zwischen ihm und Gott ist der Ofen aus, aber Jesus ist gekommen, um das Feuer wieder anzuzünden. Der kam mitten in das Elend der Menschen, wurde selber Mensch und stellt die Menschen vor die Feststellung, worüber seit Jahrhunderten gepredigt worden ist, worauf Jahrhunderte gehofft worden ist. Das geschieht jetzt. Und Jesus proklamiert kein Zukunftsprogramm, der fordert zu keinen Aktionen auf, der stellt keine Pläne auf, der stellt einfach fest, die Verheißung ist erfüllt. Die Heilszeit ist da. Also wenn du abhängig bist zum Beispiel vom Alkohol und nicht mehr loskommst von der Droge und nicht mehr runterkommst von der Nadel, nicht mehr rauskommst aus deiner Clique, Jesus macht dich frei. Wenn du blind bist, das heißt, wenn du kein Land mehr siehst, keine Chance für dich, Jesus macht dich sehend. Das heißt, er gibt dir eine neue Perspektive. Trotz Arbeitslosigkeit und Treulosigkeit deiner Freundin und Unheilbarkeit deiner Krankheit. Wenn du dich zerschlagen fühlst und deine Arbeit nicht mehr schaffst oder weil du deine Probleme nicht mehr aushalten kannst, deine Einsamkeit, deine Sehnsucht nach dem anderen Geschlecht, deine Suche nach dem Sinn des Lebens. Jesus stillt den Durst deines Lebens. Jesus, den musst du an dich ranlassen. dem musst du dich anvertrauen, den musst du in Anspruch nehmen. Wer das Wasser des Lebens haben will, sagt Jesus, der komme zu mir, er kriegt es umsonst. Was von Jesus in dem alten Bibelbuch drinsteht, das gilt jetzt, heute. Ich sage ja nicht, dass Jesus alle deine Probleme löst. Im Gegenteil, Nachfolge bringt eine Menge Nachteile. Denke nicht, dass du den Teufel los bist, wenn du mit Jesus lebst. Im Gegenteil, dann hast recht gegen dich mobil. Kaum hat Jesus den Satz gesagt, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Kaum hat er das gesagt, da geht schon der Teufel los. Alle, so heißt es hier, alle fingen an zu reden. Also stellt euch mal vor, es würden alle hier anfangen zu toben, der ganze Saal, da hätte ich keine Chance mehr. Zunächst mal am Anfang der Geschichte, da war so eine allgemeine Begeisterung, so begnadeter Redner und so. Und dann wird denen bewusst, was Jesus eigentlich gesagt hat, und da kippt die Stimmung in der Versammlung sekundenschnell um. Die Leute schubsen sich gegenseitig in die Seite und sagen, hast du das mitgekriegt, was der gesagt hat? Das ist doch der Sohn von Josef, vom Zimmermann. Den kennen wir doch, bei dem haben wir doch immer für unsere Meerschweinchen die Sägespäne in der Werkstatt geholt. Und der sagt, dass der Blinde sehen machen kann. Wir sind doch nicht blind. Wir sind doch nicht blöd. Wir sehen doch mit unseren eigenen Augen da hinten die Brüder von Jesus stehen, mit denen wir gestern noch Fußball gespielt haben. Dort hinten sehen wir mit unseren eigenen Augen die Schwestern von Jesus stehen, die bei uns im Flötenkreis mit uns die kleine Nachtmusik spielen. Und der spielt sich hier auf, als wäre er der Messias. Seit wann trägt der Messias Turnschuhe? Wir wissen doch ganz genau, wo der wohnt. Ufergasse 4, unten. Zweites Haus von links. Also das würde uns sehr wundern, wenn der Messias wäre. Und falls er es sein sollte, haben die Leute sich gesagt, dass er uns das beweisen, durch ein Wunder. Aber Jesus hat ja nicht gesagt, heute ist das Wort der Schrift erfüllt vor euren Augen, sondern heute ist das Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Die Leute verlangen was zu sehen, die verlangen ein Wunder, aber Jesus verlangt Glauben. Und deshalb lehnt er die Forderung nach so einem Schauwunder ab. Auf die Forderung seiner Zuhörer nach einem Wunder geht Jesus nicht ein. Aber auf ihre Zweifel und Fragen und Gedanken. Und er sagt, ihr werdet allerdings zu mir sagen, das Sprichwort Arzt hilft dir selber. Denn was für große Dinge haben wir gehört zu Kapernaum geschehen. Tu doch so auch hier in deiner Vaterstadt. Aber Jesus sagte wahrlich, ich sage euch, kein Prophet gilt etwas in seinem Vaterlande. Das ist eine Erfahrung, die viele von euch schon gemacht haben oder noch machen werden. Ich meine, hier in so einer Versammlung eine fromme Lippe riskieren und ein Lied laut mitsingen und so, das kostet nicht viel. Hier seid ihr viele und keiner kennt dich. Aber zu Hause, bei dir im Wohnzimmer, so zwischen Abendbrot und Tagesschau, auch nur ein einziges Wort von Gott anzubringen, das ist tausendmal schwerer. Ich weiß, wovon ich rede. Ich besuche heute Nachmittag meinen Bruder, der ist kein Christ. Weiß nicht, ob es mir gelingt, an der Kaffeetafel ein Zeugnis anzubringen. Immerhin ist es ja den Versuch wert, dass du zu Hause als Missionar auftrittst. Weil du vielleicht der Einzige bist, der deine Eltern auf Gott hinweisen kann. Immerhin, Jesus war es der Versuch wert, den Leuten aus seinem nächsten Umfeld das Wichtigste von Gott zu sagen. Auch wenn er bei denen nicht landen konnte. Kein Prophet gilt etwas in seinem Vaterland. Jesus ist sich vollkommen darüber im Klaren, dass dort, wo alle ihn so gut kennen, er keinen Glauben finden wird. Aber er verlangt nun mal Glauben. Und deshalb sagt er den Bürgern von Nazareth sogar, wenn ihr hier in meiner Heimat Israel mir keinen Glauben schenkt, dann wird die messianische Zeit eben außerhalb von Israel anbrechen. Unter den Heiden. Und er beruft sich auf die Bibel, aufs Alte Testament und sagt, wie war denn das damals zu Elias Zeiten? Da gab es in Israel viele Witwen, aber eine, und zwar eine Ausländerin, die wurde gerettet. Und es gab damals haufenweise Aussätzige in Israel, aber ein einziger, nämlich ein Ausländer, der Syrer Naaman, der wurde gerettet. Wisst ihr, wer der Naaman gewesen ist? Naaman war ein General in der syrischen Armee, also hohes Tier, aber ganz armes Schwein, der hatte nämlich Aussatz. Der Mann war ein Todeskandidat. Und man kann sich ja vorstellen, wie sich die Erkenntnis, dass er sterben muss, wie so eine Depression auf das ganze Haus legt, in dem er wohnt. Wie so ein Albdruck. Alle Hausbewohner vom obersten Kammerdiener bis zum letzten Dreckpumpel Die leiden darunter, aber gerade dieser Dreckpumpel. Ein junges Mädchen, eine kleine Sklavin, die bringt die große Wendung. Wir wissen von dieser Sklavin nur, dass sie in irgendeinem der vielen Kriege zwischen Israel und Syrien gekidnappt worden ist und nun in der Generalsvilla Stiefel putzen muss. Wir wissen nicht mal ihren Namen. Ein namenloses, unbekanntes, unbedeutendes, untergeordnetes Geschöpf. Aber sie ist die Einzige im ganzen Hause, die den wahren Gott kennt, weil sie ja aus Israel kommt. Dem Volk, das zur damaligen Zeit das Einzige war, das den wahren Gott kannte. Und weil sie wusste, dass dieser Gott helfen kann. Und weil sie wusste, dass in ihrem Land der Prophet Elisa, ein Diener dieses Gottes, lebt. Da hat die jedes Mal, wenn sie so mit dem Staubsauger an ihrer Chefin vorbeikam, hat sie immer so mit den Augen aufschlagen und gesagt, ach, wenn doch mein Herr nach Israel zu meinem Propheten Elisa käme, der könnte ihm helfen. Erst hat die Chefin das gar nicht so richtig mitgekriegt, aber als sie wieder mal mit dem Staubsauger so an der vorbeikam, sagt sie, ach, wenn doch mein Herr in Israel wäre, der könnte ihm helfen, der Elisa. Da zieht die Schnur raus, Staubsauger, was hast du gerade gesagt, sag's nochmal. Und jetzt wiederholt sie laut und sagt, ja, wenn doch mein Herr nach Israel ginge, dort ist der Prophet Elisa, der könnte ihn heilen. Und mit dieser Bemerkung, da hat sie diesem Mann den Weg gewiesen. Ich denke, wir könnten von dieser kleinen Sklavin eine ganze Menge lernen. Die hat als Sklavin an ihrem Glauben festgehalten, obwohl sie in einer völlig anderen Umgebung gelebt hat. Sie hat in einem entscheidenden Augenblick ein Zeugnis von ihrem Glauben abgelegt und von ihrem Gott. Die hätte sich auch sagen können, ach, was hältst du hier die Klappe? Ein Kapitalistenschwein, welcher auf der Erde, ist doch völlig egal. Nein, sie hat ihm einen Hinweis auf den lebendigen Gott gegeben, der ihm helfen konnte. Und sie hat dadurch das Leben eines Menschen gerettet. Freunde, für jeden von euch kommt irgendwann der Moment, wo ihr, wenn ihr an Gott glaubt, einen anderen Menschen zu Gott führen könnt. Ich weiß nicht, in welcher Umgebung ihr lebt. Ihr seid sicher froh, dass ihr mal mit so vielen Christen hier zusammen seid. Jedenfalls, morgen seid ihr wieder mit ganz anderen Menschen zusammen. Und mancher von euch ist vielleicht der Einzige in seiner Familie oder Firma oder in der Klasse, der mit Jesus lebt. Und du kommst dir in deiner ungläubigen Umgebung vielleicht ziemlich nutzlos vor und verloren. Und du fragst dich vielleicht, warum Gott dich so alleine da schmoren lässt. Dann denk bitte an diese kleine Sklavin. Die war auch ganz allein, die hatte keinen Bibelkreis. Die hat vielleicht auch mit ihrem Schicksal gehadert. Die hätte vielleicht auch lieber in Jerusalem an der Uni studiert, als hier in der Generalsvilla die Dielen zu scheuern. Aber jetzt stellt sich heraus, dass Gott sie deswegen diesen ganzen Leidensweg geführt hat, bis in das Haus des Generals, weil er sie dort brauchte. Gott hatte in ganz Syrien nur dieses kleine Mädchen, um diesem General den Weg zum Heil zu zeigen. Und wenn du dir vielleicht in deiner Umgebung so nutzlos vorkommst, dann lass dir sagen, kein Kind Gottes steht auf einem verlorenen Posten, sondern dort, wo du jetzt lebst, hat Gott dich hingestellt, damit du dort dein Zeugnis gibst. Gott hat eben mit deiner Klasse oder Familie oder Firma nur dich, um den anderen den Weg zu Gott zu weisen. Also pass auf, wenn der Moment kommt, wo du mal die Klappe aufmachen musst und was sagen musst. Der Naemann, der greift tatsächlich den Hinweis dieses Mädchens auf, und nach verschiedenen Umständen und Missverständnissen landet er tatsächlich am Ende bei dem Propheten Elisa. Mit seiner ganzen Warenkolonne donnert er bei dem vor der Prophetenhütte vor, steigt aber nicht etwa von seiner Staatskarosse runter, sondern bleibt sitzen und wartet, bis der Prophet katzbuggelnd rauskommt. Aber da kann er lange warten. Der Elisa, der macht bloß so mit dem Finger ein bisschen die Gardine beiseite, guckt er raus, sieht er den da draußen sitzen, macht er die Gardine wieder zu und schickt er seinen Diener raus. Und lässt durch den Diener dem General mitteilen, mein lieber Mann, also mein lieber Ehemann, geh hin und wasch dich 7-mal im Jordan und dann wirst du gesund. Aber da wird der General verrückt. Kompanie kehrt, brüllt er, und jetzt geht's zurück nach Hause im Galopp. Und unterwegs, da tobt er sich aus, sagt er, so eine Unverschämtheit. Da macht man sich den weiten Weg bis hierher, nach Israel, reist tagelang durch die Gegend und dann kommt dieser Flegel von einem Propheten noch nicht einmal aus seiner Hütte rausgekrochen. Das Mindeste wäre gewesen, wenn er einen kleinen Feldgottesdienst gehalten hätte mal irgendeine religiöse Handlung vollzogen, ein kleines Gebetlein gesprochen oder so. Stattdessen muss ich mir durch dessen Diener sagen lassen, ich soll im Jordan baden gehen. Als ob wir zu Hause in Syrien nicht auch Wasser hätten, sauberer als diese Jordanbrühe. Und dann noch 7-mal untertauchen, so wie alle meine Entchen. Köpfchen in das Wasser, also ein totaler Blödsinn. Der weiß, wo nicht wen er vor sich hat. Doch Elisa wusste ganz genau, wen er vor sich hatte. Einen eingebildeten und stolzen Menschen, der zwar ein Leben lang von anderen Gehorsam verlangt hat, der aber nicht bereit war, dem Befehl Gottes bedingungslos zu gehorchen. Die Bedingung, die Gott ihm gestellt hat, die war ja wirklich nicht schwer. Gott verlangt nichts Unmögliches. Ich meine, sich waschen und bis 7 zählen, das wird der Herr General schon noch gekonnt haben. Jedes Kind kann sowas. Aber das war es ja gerade, das war dem Naemann zu einfach. So wie es heute vielen zu einfach und zu unattraktiv ist, den stinknormalen Gottesdienst der Heimatgemeinde zu besuchen. Und dort mit den paar Hanseln, die da versammelt sind, das heilige Abendmahl zu empfangen und am Schluss den Segen Gottes. Lieber reisen viele paar hunderte Kilometer, um mit einem Kerzenstummel in der Hand irgendeinem Guru zuhören zu können. Lieber gehen manche in ganz besondere Gottesdienste, wo der Segen so richtig spürbar vermittelt wird, wo man so richtig heulen kann und die Gefühle hochgehen. Liebe Freunde, schon allein mit dem heiligen Abendmahl und dem Segen hat Gott uns unauslotbare, unüberbietbare Geschenke gegeben. Schätze. Freunde, egal in welcher Gemeinde wir das heilige Abendmahl feiern, im Abendmahl empfangen wir Christus. Was wollen wir mehr? Was gibt's mehr? Wo gibt es mehr? Aber Christus in einem Stückchen Brot. Das ist für uns genauso unansehnlich wie der Messias in Turnschuhen. Und beim Segen am Gottesdienstende, da sind wir mit dem Gedanken doch schon beim Mittagessen. Dabei wagt man sich doch als sündiger Mensch kaum, diese unglaublichen Segensworte auszusprechen. Und man muss als Pfarrer seine ganze Glaubenskraft zusammennehmen, wenn man am Ende der Gemeinde den Segen Gottes mitteilen kann. Aber wo auf beiden Seiten, beim Pfarrer und bei der Gemeinde, das alles zur liturgischen Routine verkommen ist, nur da wächst dann eben die Gier nach irgendwelchen spektakulären Erlebnissen und Ersatzhandlungen. Freunde, wir brauchten nicht alle paar Nasen lang auf einer neuen religiösen Welle abzufahren, wenn wir das, was Gott uns gegeben hat, in Anspruch nehmen würden. Wir könnten, unser Glaubensleben könnte davon gesund werden. Gesund werden, das wollte ja der Naemann auch. Aber das Mittel, das Elisa ihm befahl, das passte ihm nicht. Das war ihm einfach zu einfach. Wenn Elisa von dem verlangt hätte, er soll einen Tempel bauen oder sein ganzes Vermögen den Armen spenden, hätte der alles gemacht. Der hätte alles hergegeben, um gesund zu werden, aber eins gab er nicht her, und das war sein Stolz. Als Oberbefehlshaber der syrischen Armee, im Angesicht seiner Soldaten, 7-mal mit dem Kopf untertauchen, wie so eine Schlossteichente, dazu war er nicht bereit. Du möchtest vielleicht auch irgendwas von Gott haben. Gesundheit oder Vergebung deiner Schuld, Studienplatz oder was weiß ich, was deine Wünsche sind. Und du bist vielleicht auch bereit, dafür ein großes Opfer zu bringen, sagen wir nicht mehr zu rauchen ein Jahr lang oder so. Du träumst vielleicht davon, mal in einer großen Versammlung ein Zeugnis abzulegen, vor der ganzen Klasse von Jesus zu sprechen. Du willst vielleicht Afrika missionieren oder mindestens die Malediven. Ich weiß nicht, ob Gott das von dir verlangt. Ich weiß nur, der verlangt von dir, jedenfalls solange du noch nicht auf Malediven bist oder noch hier bist, dass du da ein bisschen übst. Und dass du ohne viel Aufhebens zu machen, dem Schwächsten in deiner Klasse hilfst. Der verlangt von dir, dass du der kranken Frau bei euch im Haus mal die Hausordnung machst. Auch wenn du dir da deine Gymnasiastenhändchen etwas schmutzig dabei machst. Vielleicht verlangt er von dir, dass du dich endlich mal bei deiner Frau entschuldigst für die blöde Bemerkung, mit der du ihr gestern wehgetan hast. Du sagst jetzt vielleicht, ja, das weiß ich alles von selber, also wegen solcher primitiven Ratschläge, da brauche ich nicht auf den Killesberg zu fahren. Von einem Doktor der Theologie, da verlange ich ein paar höhere Gedanken. Also da wirst du lange warten müssen, bis du von mir mal ein paar höhere Gedanken zu hören kriegst. Im Gegenteil, ich sage dir, hör mal auf mit deinen höheren Gedanken und deinen großartigen Ideen. Und geh mal lieber einen einzigen praktischen Schritt der Nächstenliebe. Hör mal auf mit deinem niveauvollen, frommen Geschwätz und begib dich ein einziges Mal unter dein Niveau. Ach so, du sagst, du hast dich bei deiner Frau schon entschuldigt und die ist immer noch eingeschnappt. Ja, dann musst du dich eben noch 7-mal entschuldigen oder 10-mal, bis es zwischen euch wieder gut ist. Gott erwartet doch von dir gar keine großartigen Aktionen, sondern nur Gehorsam in ganz kleinen Dingen. Von dem Ehemann verlangt er lediglich 7 Kniebeugen. Das ist alles. So einfach ist das. Aber gerade diese einfache Kleinigkeit, die fällt ihm so schwer. Weil es für uns Menschen nun mal nichts Schwereres gibt, als unseren Stolz aufzugeben. Manche Leute brauchen jahrelang dazu, manche schaffen es nie. Manche marschieren ein Leben lang mit dem Gesangbuch in die Kirche und fahren am Schluss mit Karacho in die Hölle, weil sie es nicht schaffen, sich von ihrem Stolz zu lösen. Der Ehemann, der ist schließlich, nachdem er mal richtig Dampf abgelassen hat, doch bereit, das zu tun, was der Prophet von ihm verlangt. Ehemann hat gute Freunde, die mit ihm unterwegs sind. Und die sagen, hör doch mal auf zu toben, Väterchen. Überleg doch mal bitte ein bisschen ruhig. Wenn du schon mal hier bist, probier's doch mal. Und er probiert es. Er hält an, er steigt von seinem hohen Ross runter, geht runter zum Jordan, zieht seine Generalsuniform aus, sodass alle seine ekligen Aussatzbeulen sehen können. Und vor seinen grinsenden Soldaten, die denken, jetzt ist der Chef verrückt geworden, da taucht der General unter. Einmal und zweimal und es passiert nichts. Und dreimal, immer noch nichts. Und viermal und fünfmal und er fühlt immer noch nichts, aber er soll nicht fühlen, er soll ja glauben. Und 6-mal und 7-mal und beim 7-mal, als er wieder rauskommt, ist seine Haut rein. Und da springt er mit einem Satz aus dem Wasser, bitte? 2. König 5 steht das. Springt er mit einem Satz aus dem Wasser raus und jetzt geht er zum Prophet Elisa und zu dem sagt er, jetzt weiß ich, dass es keinen Gott gibt in allen Ländern außer in Israel. Jetzt weiß ich, Glaube ist nicht irgend so ein unsicheres Gefühl. Dieser Mann hat eine Erfahrung gemacht. Und aufgrund dieser Erfahrung kann er sagen, jetzt weiß ich es, dass es Gott gibt. Und zu diesem Wissen, dass es Gott gibt, diesen Gott gibt, da ist er nicht gekommen durch Diskutieren und Nachdenken und Philosophieren und multikulturellen und spirituellen, interreligiösen Dialog oder sowas, sondern durch Gehorsam. Gehorche Gott. Tu das, was er sagt. Das ist der einzige Weg der Rettung. Die Rettung, also die äußere und die innere Verwandlung dieses Mannes, die begann in dem Augenblick, wo er seinen Stolz aufgab und gehorchte. Der Glaube fängt nämlich nicht dort an, wo deine Vernunft aufhört, sondern wo dein Stolz aufhört. Ja, und so ist damals aus dem Götzenanbeter ein Gottesanbeter geworden. So ist aus dem Lager einer gottlosen Weltanschauung einer übergewechselt ins Reich Gottes. Und was im alten Syrien möglich war, das ist auch im damaligen Israel und in der heutigen Welt möglich. Gott holt sich heute seine Leute überall, aus allen Lagern der Weltanschauung und Religion. In jeder Stunde bekehren sich 3000 Menschen zu Jesus, am Tage etwa 50.000. Und das alles hat Jesus schon vorausgesehen. Als er damals in Nazareth diese Geschichte von dem Naaman erzählt hat und den Leuten sagte, wenn euch die frohe Botschaft hier in Israel nicht interessiert, dann wird es die Heiden umso mehr interessieren. Freunde, das war die erste Predigt von Jesus, über die das Lukas-Evangelium ausführlich berichtet. Und gleich in dieser ersten Predigt redet Jesus von der Heidenmission. In den üblichen kirchlichen Predigten hört man ja von diesem Thema relativ wenig. Für die deutschen Pfarrer sind die Ausländer eigentlich nur noch erwähnenswert, wenn sie irgendwo benachteiligt werden. Dabei besteht doch die größte Benachteiligung der Ausländer darin, dass Millionen von ihnen in unserem Land und Milliarden außerhalb Deutschlands verschwiegen wird, dass es auch für sie einen Retter, einen Heiland gibt, der ihnen Sünde vergibt und sie ins Reich Gottes bringen kann. Das oberste Menschenrecht von allen Menschenrechten ist es zu erfahren, dass es einen Retter für alle gibt. Und von diesem wichtigen Menschenrecht hat Jesus schon in seiner ersten Predigt gesprochen, als er die Weltmission angekündigt hat. Aber in dem Augenblick, als er das sagt, dass es eine Rettung auch für die Ausländer gibt, da ist es mit dem Predigten vor diesen frommen Leuten vorbei. Bei dem Thema Ausländermission, da packt die Wut und sie packen Jesus und wollen ihn auf der Stelle aus der Stadt rausschmeißen. Also wenn sie schon kein Wunder von ihm zu sehen kriegen, wollen sie wenigstens sein Blut sehen. Er soll auf der Stelle gelünscht werden. Die stoßen ihn vor sich her auf den Berg, da wollen sie ihn runterkippen, das war so die Art, wie man früher die Leute umgebracht hat. Vom Felsen runterschmeißen und Steine drauf. Eine seltsame Reaktion. Hat sich jemand bekehrt? Hat sich jemand beschwert? Diese beiden Fragen sollte man nach jeder Predigt stellen. Und wenn beide Fragen mit Nein beantwortet werden müssen, da wird man wohl feststellen müssen, dass die Predigt nicht viel wert gewesen sein kann. Hat sich jemand bekehrt? Hat sich jemand beschwert? Bekehrt hat sich in Nazareth kein einziger. Das war die erste und die letzte Predigt, die Jesus jemals in seiner Heimatstadt gehalten hat. Aber beschwert hat sich die ganze Gemeinde. Die fanden das beschwerlich, die fanden das unerträglich, unerhört. Dass so einer wieder wie Jesus, ein junger Mann in Turnschuhen, dass der Messias sein sollte. Dass sie dem glauben, dem nachfolgen, sich dem anvertrauen sollten. Die wollten so ein bisschen Religion, aber sie wollten keine Rettung. Und ich frage mich, was willst du heute hier auf dem Killesberg? Heute wird ja von vielen die These vertreten, Gottesdienst, das muss Spaß machen, muss ein Happening sein, eine Love-Party, wo Jesus gefeiert wird. Was heißt Jesus? Der heißt ja schon lange nicht mehr Jesus, der heißt ja Jesus inzwischen. Ich werde nichts dagegen sagen, wenn jemand Jesus feiert. Wie sollte ich auch? Aber Freunde, wir sollten doch nicht vergessen, dass Jesus nie gesagt hat, feiert mich, sondern er hat immer nur gesagt, kommt, folgt mir nach und nehmt euer Kreuz auf euch. Und das einzige Mal, wo er uns empfohlen hat, eine Feier abzuhalten, da ist das die Feier des Heiligen Abendmahles, eine Gedenkfeier an seinen Tod am Kreuz. In Nazareth jedenfalls wurde Jesus nicht gefeiert, da wurde der gefeuert. Aber die Stunde seines Todes war noch nicht gekommen. Er wird abgeschoben, rausgedrängelt an den äußersten Rand, an den Rand der Felsklippe, wo sie ihn runterkippen wollen. Und da kippt die Situation nochmal vollkommen um. Erst war die Stimmung umgekippt, als aus einer ganz normalen Gottesdienstgemeinde ein blutrünstiger Mob wurde. Jesus, der gerade noch davon geredet hat, dass er den Gefangenen die Freiheit bringt, der wird wehrlos von der wütenden Menge den Berg hochgeschoben, baumelt, gebeutelt zwischen den Schreihälsen hin und her, der hat keinen Verteidiger, keinen Bodyguard, keine Chance. Und in dieser heiklen Situation, da zieht Jesus nicht die Tarnkappe aus der Tasche, um sich wie mit dem Wunder aus der Affäre zu ziehen. Und er entwischt nicht im letzten Moment, so wie der Agent 007. Sondern es bildet sich plötzlich eine Gasse in der Masse. Und majestätisch geht er, so heißt es hier in Vers 30, mitten durch sie hinweg. Es erhebt sich keine Faust und keine Stimme. In unantastbarer Hoheit geht Jesus seinen Weg. Und die Erklärung für diese Wirkung, die hier von Jesus ausgeht und die seine Gegner einfach verstummen lässt, die steht in Vers 14, da heißt es, Jesus kam in der Kraft des Geistes. Und das ist der entscheidende Punkt. Nicht, ob einer Turnschuhe anhat oder Stadtstiefel, sondern ob er in der Kraft des Geistes lebt. Bis zum heutigen Tage hat sich nichts daran geändert, dass die Leute versuchen, Jesus abzuschieben und zu kippen. Bis zum heutigen Tage heißt es, Gott, ja klar, eine höhere Macht, die wird es schon geben, muss es auch geben, brauchen wir auch. Aber Jesus, der eine Nase hat wie wir, der soll Gott sein, das machen wir nicht mit. Oder das heißt Wahrheit, ja sicher ist vieles wahr, was Jesus gesagt hat. Aber dass er die Wahrheit ist, die einzige Wahrheit, also das kann doch nicht wahr sein, irgendwo müssen doch die anderen auch recht haben. Der Buddha und der Allah. Und der Krishna und der Lama und die Oma. Oder das heißt Gebote, Moral, Werte, muss ja alles sein. Ja, gut und schön. Aber so übertrieben wie Jesus, also kein Geschlechtsverkehr vor der Ehe und so. Also das ist natürlich heute unmöglich.
Und so wird Jesus von der Gesellschaft abgeschoben, von der allgemeinen Meinung, zum Teil von der Kirche und den Theologen. Und zu so einem Bonsai Jesus zurechtgestützt, zu so einem Gottchen in Maskottchenformat, kannst du auf jeden Hausaltar neben der Buddha-Studie und den Räucherstäbchen stellen. Jeder hat an ihm was auszusetzen, jeder meckert an ihm rum, jeder bastelt an ihm rum. Aber ich sage euch, es kommt der Tag, an dem Jesus wiederkommt als der Richter. Und dann wird das Ende unserer Weltgeschichte genauso enden wie die Geschichte hier damals in Nazareth, wo sich plötzlich eine Gasse gebildet hat. Wenn Jesus wiederkommt, dann werden, so sagt die Offenbarung, dann werden Himmel und Erde vor ihm fliehen. Von solcher Größe ist der wiederkommende Christus, dass Himmel und Erde vor ihm verschwinden werden. Und dann wird der Chor der Meckerer verstummen. Und dann gibt es keinen Zweifel mehr, dass Jesus von Nazareth, der Mann in den Turnschuhen, der blutende Mann am Kreuz, dass der Messias, der einzige Retter der Welt ist. Und der entscheidet dann über dein ewiges Schicksal. Und deshalb bitte ich dich, entscheide dich jetzt für ihn. Und dann wirst du zu denen gehören, die einmal den Satz zu hören bekommen, den Jesus selber mal gesagt hat, den er angekündigt hat, und den ich so liebe und auf den ich hinlebe und den ich einmal hören möchte aus seinem Munde, wenn Jesus nämlich sagt, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das für euch vorbereitet ist. Kommt her, kommt heim, komm rein. Das wird Jesus zu denen sagen, zu denen er ein Leben lang gesagt hat, komm, folge mir nach. Und die gehorcht haben, und die es gemacht haben, und die ihm nachgefolgt sind. Gott gebe, dass alle damit dabei sind. Amen.